Hörte er, oder er würde sterben. Arrya. Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang waren sie unterwegs. Es ging an Wäldern, Obsthainen und bestellten Feldern vorbei, auf die gelegentlich kleine Dörfer, dicht bevölkerte Marktflecken oder gedrungene Festungsbauten folgten. Bei Einbruch der Dunkelheit schlugen sie das Lager auf und aßen im Licht des roten Schwertes. Die Männer wechselten sich mit der Wache ab. Durch die Bäume sah Arrya die Lagerfeuer anderer Reisender glimmen. Jede Nacht schien es mehr geworden zu sein, jeden Tag nahm der Verkehr auf der Straße des Königs zu. Morgens, mittags und abends kamen weitere hinzu, alte Leute und kleine Kinder, große Kerle, schmächtige, barfüßige Mädchen und Frauen mit Säuglingen an der Brust. Manche fuhren auf bäuerlichen Wagen, andere holperten in Ochsenkarren dahin, viele ritten auf Zugpferden, Ponys, Maultieren, Eseln, auf einfach allem, was sich zum Reiten nutzen ließ. Eine Frau führte eine Milchkuh, auf deren Rücken ein kleines Mädchen saß. Arrya sah einen Schmied, der eine Schubkarre mit seinen Werkzeugen, Hämmer und Zangen und sogar einen Amboss vor sich herschob, und kurze Zeit später bemerkte sie einen anderen Mann, ebenfalls mit einer Schubkarre, in der zwei Säuglinge in Decken gewickelt schliefen. Die meisten jedoch gingen zu Fuß, trugen ihr Hab und Gut auf den Schultern und in den Gesichtern müde, misstrauische Mienen. Sie zogen nach Süden auf die Stadt zu, nach King's Landing, und nur einer von 100 hatte ein knappes Wort für Joren und seine Truppe übrig, die nach Norden wanderten. Sie fragte sich, weshalb niemand in ihre Richtung unterwegs war. Viele der Reisenden waren bewaffnet. Neben Dolchen und Messern, Sensen und Äxten entdeckte Arrya hier und dort auch ein Schwert. Einige hatten sich aus dicken Ästen Keulen gemacht oder knorrige Stöcke geschnitzt. Sie packten ihre Waffen fest und warfen den Wagen gierige Blicke zu, während sie vorbeirollten, doch am Ende ließen sie die Kolonne passieren. 30 waren zu viele, ganz gleich, was sie auch in den Wagen befördern mochten. »Sieh mit deinen Augen«, hatte Syrio sie gelehrt, »höre mit deinen Ohren.« Eines Tages erhob eine verrückte Frau am Straßenrand ein fürchterliches Geschrei.
»Narren! Sie werden euch umbringen, Narren!«
Sie war mager wie eine Vogelscheuche, ihre Augen lagen tief in den Höhlen, und die Füße hatte sie sich blutig gelaufen. Am nächsten Morgen zügelte ein wohlgenährter Händler seine graue Stute neben Joren und bot ihm an, die Wagen für ein Viertel ihres Wertes zu kaufen.
»Es herrscht Krieg, und sie nehmen euch ab, was sie wollen. Daher solltet ihr sie mir besser verkaufen, mein Freund.«
Joren wandte sich mit einer Drehung der krummen Schultern ab und spuckte aus. Das war der Tag, an dem Arrya das erste Grab bemerkte, ein kleiner Hügel neben der Straße, offensichtlich für ein Kind. In die aufgeworfene Erde hatte man einen Kristall gedrückt, den Lommi an sich nehmen wollte, doch der Bulle riet ihm, die Toten lieber ruhen zu lassen. Etliche Meilen später zeigte Prät auf weitere frische Gräber, eine ganze Reihe diesmal. Danach verging kaum ein Tag, ohne dass sie an einem Grabhügel vorbeikamen. Einmal wachte Arrya im Dunkeln auf und verspürte eine Furcht, deren Ursprung sie nicht begriff. Über ihnen teilte sich das rote Schwert den Himmel mit 1000 Sternen. Die Nacht erschien ihr eigentümlich ruhig, obwohl sie Jorens Schnarchen, das Prasseln des Feuers und auch das leise Scharren der Esel hörte. Dennoch hatte sie das Gefühl, die Welt halte den Atem an, und angesichts dieser Stille schauderte es sie. Sie umklammerte Nidel und schlief wieder ein. Darauf folgte der Morgen, an dem Prät nicht mehr aufstand, und Arrya begriff, dass sie sein Husten vermisst hatte. Jetzt hoben sie selbst ein Grab aus und bestatteten den Söldner an der Stelle, wo er geschlafen hatte. Joren nahm ihm seine Wertsachen ab, bevor sie ihn mit Erde bedeckten. Ein Mann beanspruchte seine Stiefel für sich, ein anderer den Dolch. Das Kettenhemd und der Helm wurden verteilt. Das Langschwert überreichte Joren dem Bullen. Arme wie deine können vielleicht lernen, es zu schwingen, sagte er. Ein Junge namens Tarba warf Eicheln auf Präts Leiche, damit dort eine Eiche wachsen möge, um das Grab kenntlich zu machen. Abends hielten sie in einem Dorf an einem eferüberwucherten Gasthaus. Joren zählte seine Münzen und entschied, er habe genug Geld, damit sich alle eine warme Mahlzeit leisten konnten. Wie immer.